Fragen an den Autor.
Heute genauer gesagt Fragen an eine Autorin, nämlich an Petra Kelly zu ihrem Buch Mit dem Herzen denken, Texte für eine glaubwürdige Politik. Guten Tag, meine Damen und Herren. Unsere heutige Autorin verbindet sogenanntes Privatleben und Politik so deutlich, dass wir zunächst einiges aus ihrem Lebenslauf vorstellen sollten. Petra Kelly wurde 1947 als Kind deutscher Eltern in Günzburg an der Donau geboren. Ihren amerikanischen Namen erhielt sie von ihrem Stiefvater. Sie ging zunächst in Deutschland, dann in den USA zur Schule, studierte in Washington politische Wissenschaften und Weltpolitik und war nach ihrem Abschluss dort auch Dozentin. In den USA arbeitete sie bereits politisch, unter anderem in den Büros der Senatoren Robert Kennedy und Hubert Humphrey. 1970-71 studierte sie noch einmal politische Wissenschaften und europäische Integration, diesmal in Amsterdam. Sie schloss auch dieses Studium ab und arbeitete anschließend bei der Europäischen Gemeinschaft in Brüssel. Petra Kelly engagierte sich in der europäischen Frauens-, Friedens- und Anti-Atom-Bewegung. Nach dem Tod ihrer an Krebs erkrankten 10-jährigen Halbschwester auch für die Krebsforschung. 1979 trat Petra Kelly aus der SPD aus und gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Grünen, für die sie seit 1983 auch im Deutschen Bundestag sitzt. Als sogenannte Prominente hatte sie in ihrer Partei immer wieder auch Ärger. Sie wehrte sich zum Beispiel dagegen, sich dem Rotationsprinzip zu unterwerfen. In ihrem neuen Buch sind Beiträge zu verschiedenen Themen zusammengefasst. Es geht um Friedenspolitik, Vergangenheitsbewältigung, Atomkraft, Menschenrechte, Frauen und Männer. Wir sprechen heute mit Petra Kelly zu ihrem Buch Mit dem Herzen denken, Texte für eine glaubwürdige Politik. Das Buch ist erschienen im Beck Verlag, kostet 19,80 €. Ja, und ich denke, der Titel erscheint Ihnen vielleicht zunächst paradox. Da sollten wir erst immer aus dem Bauch heraus handeln. Wie sollen wir jetzt auch noch mit dem Herzen denken? Vielleicht bekommen wir es ja erklärt. Gesprächspartner ist jetzt Heinrich Kalbfuß.
Ja, das war eben Jürgen Albers mit seiner Einleitung. Und damit ich es nur gleich gestehe, ich finde den Titel Ihres Buches, Frau Kelly, nicht nur schön, sondern auch bewegend wie viele Ihrer Texte in diesem neuen Buch. Denn immer werden Empfindungen spürbar. Gefühle wie Erschrecken, Mitleid, Freude, Zorn, Enttäuschung. Aber dennoch, was wollten Sie mit Ihrem Buchtitel eigentlich ausdrücken?
Ich wollte ausdrücken, dass man eigentlich mit dem ganzen Geist fühlen kann und mit dem Herzen denken kann. Das heißt eben, dass das, was innerlich in einem Herzen die innere Stimme heißt, nach der soll man eigentlich gehen. In der Politik habe ich erlebt, dass man nicht nach der inneren Stimme geht. Man geht nach Sachzwängen, nach Realpolitik, nach opportunistischen Erwägungen, nach Wirtschaftserwägungen. Und ich habe mir immer wieder in Bonn wirklich zum Ziel gemacht, dass ich für die Menschen mich einsetzen möchte, die keine Lobby haben, die keine Stimme haben. Und wenn ich auch dafür belächelt werde, und ich werde auch dafür oft belächelt, dann denke ich, ist doch der richtige Weg, weil dieses Bonn eben voller leerer Formeln ist.
Interessanterweise beginnt Ihr Buch ja mit einem Artikel, der ist überschrieben Zärtlichkeit in der Politik und gleich der erste Satz lautet, zärtlich und zugleich subversiv sein, das bedeutet für mich politisch grün wirken und sein.
Ja, das war ein Text, der kam aus einer früheren Zeit, aber ich kann ihn genauso jetzt auch noch verwenden, in einer Zeit, wo ich auch bei den Grünen schon sehr deprimiert wurde, in einer Zeit, wo Machtpolitik auch bei den Grünen eine große Rolle einnahm. Und ich denke, zärtlich sein und subversiv sein, das gehört zusammen. Das heißt, auf der einen Seite gewaltfreien Widerstand leisten gegen Dinge, die ungerecht sind, gegen Ungerechtigkeiten, aber zugleich auch Menschen achten, sie versuchen zu respektieren, ihre Rolle zu sehen, auch den Polizisten als Mensch zu sehen, auch den Soldaten, den man eigentlich bekämpft in seiner Rolle, aber den Menschen versuchen, liebevoll zu behandeln. Und die Politik natürlich ist ja immer in Feindbilder eingeteilt. Und ich denke, diese Feindbilder müssen, egal wo sie sind, immer abgebaut werden. Und zärtlich heißt ja auch Achtung vor dem anderen. Und das ist etwas, was bei den Grünen so gut wie fast nicht mehr stattfindet. Die Achtung vor dem Andersdenkenden, die Achtung vor dem Unbequemen, das muss auch bei den Grünen noch gelernt werden.
Darauf wollte ich eben hinaus. Und es klingt vielleicht ein bisschen arrogant, denn gerade in der Fraktion der Grünen, man erlebt das durch die Fernsehübertragungen, die ja sehr offen auch das Klima wiedergeben, das lässt Zärtlichkeit eigentlich vermissen. Bei anderen Parteien wundert es vielleicht gar nicht mehr so sehr, aber bei den Grünen ist es ein bisschen erschreckend für mich.
Es ist erschreckend. Wir sind ja angetreten mit diesem Argument, dass wir eine alternative Partei sind, eines neuen Denkens, eines neuen Umgangs, dass wir den politischen Gegner auch so einschätzen, dass er erst einmal ein Mensch ist. Aber man ist so schnell in diesem Bonn, in diesem wirklichen, in dieser Gruft, möchte ich fast sagen, in dieser eigenen dynamischen, komischen Bonner Welt, sehr schnell in diese ganzen Machtgedanken verfallen. Man will sehr schnell an die Macht, an die etablierte Macht. Man versucht versucht, gleich in die Taktik einzugehen, man versucht, strategisch zu wirken. Und was dabei verloren gegangen ist, ist ein ganz großes Stück Menschlichkeit, diese Zwischenmenschlichkeit. Auch wenn Menschen innerhalb der Grünen Fraktion Konflikte haben, so wurden sie ausgetragen vor den laufenden Fernsehkameras. Man wurde gnadenlos attackiert, kritisiert. Und ich denke, Kritik ist wichtig, aber dann bitte schön mit Achtung, mit Respekt. Und ich denke, dass viele Grüne, nicht nur ich, darüber sehr unglücklich sind, weil wir einfach einen Scherbenhaufen der Gefühle gemacht haben und weil wir es nicht gelernt haben, auch diese Achtung untereinander zu halten. Wir haben ja diese Flügelkämpfe und die sind einfach verbitterte, schlimme Kämpfe wie zwischen zwei Mullahs. Mhm. Und jeder versucht, den anderen sozusagen auszudrängen, auszugrenzen, wegzudrängen. Und ich denke, das ist genau das Gegenteil, eigentlich, was die Grünen sein sollten. Und ich erlebe es eigentlich ganz stark bei den deutschen Grünen. Ich erlebe es nicht so stark bei den anderen grünen Parteien, nur bei uns.
Ja, ein Satz von Petra Kelly aus einem anderen Beitrag. Da heißt es wörtlich, ich versuche das Prinzip der Nächstenliebe, auch die Bergpredigt, gerade in Bonn, wo solche Leitsätze belächelt werden, sehr ernst zu nehmen. Die Bergpredigt ist für mich ein radikal politisches Dokument, nicht nur ein spirituelles. Und dann fahren sie fort. Die Grünen hätten ihnen vorgeworfen, sie wollten die Partei zu einer Art Kirche machen.
Ja, es ist ein großes Missverständnis natürlich. Die dogmatische Linke hat immer wieder versucht, mir zu sagen, Spirituelles hat hier nichts zu suchen in dieser Partei, das gehört nicht zusammen. Ich rede nicht von Religion, ich rede von spirituellen Zusammenhängen. Und ich denke, wenn man sagt, die Erde, der Planet muss geheilt werden, wir müssen alles tun, um radikale Lösungen zu finden, dann heißt es auch, ganzheitlich zu denken. Also dass die Verbindungen zwischen den Themen zu sehen, zwischen den Menschen, zwischen den Völkern, zwischen den Ländern. Und das heißt aber auch, zu sehen, dass diese Erde auch ein lebendiger Organismus irgendwo ist. Und wir sind dabei, ihn zu vergewaltigen. Wir haben es ja schon zum größten Teil gemacht. Und da heißt es auch für mich, diese Zusammenhänge, zum Beispiel wie Ureinwohner leben, wie sie in der Nevada-Testzeit leiden, weil Atomtests auf ihrem Gelände stattfinden, weil der weise Mann, die weise Frau sie ausbeuten, dass man diese Zusammenhänge sieht und zugleich auch sieht, was man für eine Verantwortung hat. Erich Fromm war ja auch ein sehr spiritueller Schriftsteller und er hat Politik dargestellt als etwas, wo die Nächstenliebe vorkommen muss, diese Liebe für den anderen. Mhm. Und das meinte ich. Und deswegen dieses Belächeln war sehr schwer für mich immer gewesen, weil man ja auch dann gesagt hat, ja, also Petra, diese Art von Politik, ja, die machen wir nicht. Wir wollen eben taktisch agieren, wir wollen an die Macht, wir wollen Minister stellen, wir wollen an die Regierung. Aber ich fragte mich sehr oft eigentlich, warum? Denn wir waren ja dazu angetreten, die Macht von unten zu transformieren und eine neue Macht mit Menschen zu teilen, die Menschen eben mächtig macht, nicht Regierungen, die sie eigentlich Menschen befähigt, ihr Leben, ihre Arbeitsbedingungen zu verändern. Und das meine ich unter spirituell. Ja. Und ich habe unglaublich viel eben gerade deswegen von Kindern gelernt, die krebskrank sind, von Ureinwohnern, von Indianern, von Tibetern, von so vielen Menschen und von meiner eigenen Schwester natürlich. Und das natürlich wird auch so nicht so sehr als Politik gesehen. Es wird gesehen als eine Betroffenheit und eben, dass ich das versuche zu verarbeiten. Aber Kinderkrebs und die Lage dieser Kinder in dieser Welt, weil es Tschernobyl gibt, weil es deutsche Chemiekonzerne gibt, weil es die Atomkraftwerke gibt, das ist für mich eine höchst politische Frage.
Mhm. Dann müssten Sie eigentlich auch an ein paar Stellen Ihres Buches, wird es deutlich, eine Gegenposition einnehmen zu dem, was man nun die Realos in Ihrer Partei nennt.
Ganz deutlich.
Es gibt ja diesen merkwürdigen, für mich hochsterilen Streit zwischen den Fundis und den Realos. Beide Positionen haben für mich einiges Überzeugende, aber ich verstand durch Ihr Buch und verstehe durch Ihr Buch ein bisschen besser, dass Sie eigentlich an der Macht nicht teilhaben wollen, nicht partizipieren wollen. Sie sind also gegen den Eintritt der Grünen in Regierungen offenbar.
Ich bin dagegen, solange es auch auf der anderen Seite eben keinen ökologischen, radikalen Partner gibt, einen richtigen entmilitarisierten Partner. Wenn die SPD einmal grün werden würde, würde ich das wirklich unheimlich gut finden, dann hätten wir auch einen Partner. Aber diese Politik, wie Sie gerade sagten, der beiden Flügel, die war für mich auch immer sehr abstrakt. Ich bin eigentlich eher, tendiere hin zu einer Art sehr kritischen Haltung zur SPD, bin aber nicht dogmatisch und war sehr unabhängig und bleibe es auch in den Grünen. Und deswegen ist es auch sehr schwer, bestehen zu können ohne einen Flügel. Wenn Sie keinen haben, werden Sie sozusagen an den Rand gedrängt. Das kann schon fast kein Mitglied mehr aushalten oder kein Abgeordneter. Ich versuche es auszuhalten und ich merke, wie schwer es ist, weil ja auch dann die Medien eigentlich so gut wie einen überhaupt ignorieren. Mhm. Aber dieser Kampf in den Flügeln zeigt auch, dass beide Flügel gute Ansätze haben an bestimmten Punkten, dass sie eigentlich sich komplementieren, dass sie aber die Machtfrage, die interne Machtfrage, wer die Macht bei den Grünen hat, die wird plötzlich der Vorrang, die Priorität vor dem Abbau der Macht draußen. Und das finde ich so eine Ironie. Wir waren ja angetreten, die Macht in Bonn zu verändern. Und jetzt sitzen wir die ganze Zeit seit Jahren in einem Fraktionssaal und reden über die eigene Macht in der eigenen Partei. Das ist also so typisch deutsch. Und ich denke, auch die Grünen sind leider so deutsch geworden, so intolerant, so besserwisserisch. Und dieser Zug gefällt mir einfach nicht.
Mhm. Frau Kelly, was hat Sie eigentlich politisch geformt? Was war dafür entscheidend, wenn Sie mal so zurückschauen auf Ihr eigenes Leben?
Auf der einen Seite diese Disziplin, den ich im Kloster kennengelernt habe.
In Klosterschülerin, Günzburg,
genau,
ja.
Klosterschülerin, also dieses etwas zu Ende machen und es wirklich zu Ende zu bekommen, sehr stur dabei zu bleiben. Diese Disziplin darf natürlich nicht intolerant werden, dann ist er nämlich sehr gefährlich, aber eben dieses Gewissenhaftigkeit und dann eben sehr stark geprägt von meinen sehr politischen Jahren in den USA, in der Zeit der Bürgerrechtsbewegung, der Anti-Vietnam-Bewegung, die Kontakte mit Martin Luther King und John Baez, diese Menschen, die eigentlich eine gewaltfreie Kultur vorbereitet hatten und zugleich mein Weg in der Politik, im Studentenparlament, in den Wahlkämpfen, wo ich einfach mitgeholfen hatte, europäische Post zu beantworten, Reden mitzuformulieren, aber eben feministisch zu sein, ohne in der Bewegung überhaupt erstmal das zu lernen. Ich habe immer sozusagen meine Frau stehen müssen und ich bin ja relativ schnell unabhängig gewesen und bin mit 18 Jahren in Washington sozusagen meinen Weg gegangen an die Uni. Und das waren für mich Lehr- und Wanderjahre, die ich nicht vermissen möchte, weil ich habe vieles von diesen Inhalten bei der Gründung der Grünen wieder eingebracht. Das heißt, diese ganzen gewaltfreien Aspekte des zivilen Ungehorsams, des passiven Widerstandes, das eigentlich habe ich in Amerika gelernt und nicht in Europa.
Jetzt haben Sie eine wichtige Figur unterschlagen, unabsichtlich offenbar, denn ein wichtiger Beitrag Ihres Buches, der mich jedenfalls berührt hat, der heißt einfach Dank an Omi.
Richtig.
Und ich erwähne mal einen Satz. Heute ist meine Omi, schreiben Sie, eine kritische Grüne und ein grauer Panther und sie gehört zu denjenigen, die Liebe, Zärtlichkeit und die Lust auf ein Kind verteidigen. Was hat denn Ihre Omi für eine Bedeutung für Sie?
Ja, also eigentlich ist sie sozusagen wie meine Mutter gewesen. Also sie hat mich erzogen, sie war immer mit mir. Wir haben jetzt 42 Jahre unseres Lebens gemeinsam verbracht. Sie ist jetzt 84, ich bin 42. Das ist natürlich eine sehr tiefe Beziehung. Sie ist eine sehr, wie soll ich sagen, emanzipierte Frau, ohne das selber gewusst zu haben. Am Anfang eine Trümmerfrau, die in den Jahren nach dem Krieg einfach beschlossen hat, sie bleibt alleine. Sie braucht keinen Mann, sie braucht überhaupt niemand. Sie macht das alles eigenständig. Und ich habe von dieser unglaublichen Kraft, von dieser wirklich fast matriarchalischen Kraft gelernt, in der Art und Weise auch, wie sie Kritik anbringt, wie sie gegen das ganze Regime damals unter Hitler versucht hat, Druck zu machen. Sie war wirklich eine der wenigen, ich glaube, sie hat in keiner Weise irgendwie sich angepasst. Sie hat also auch innerlich Momente gehabt und die habe ich erlebt bei ihr, wo sie Widerstand geleistet hat und ist auch damit angekommen. Und sie ist natürlich auch wiederum belächelt worden, als warum sie sich keinen Mann sucht, warum sie keine Familie weiterhin gründen möchte. Und sie hat mich eigentlich in den vielen Jahren sehr tolerant erzogen. Sie war immer jemand, für die Freiheit auch sehr wichtig war. Und dadurch, dass ich mit ihr so lange, viele Jahre verbracht habe, blieb sie auch für mich ein Orientierungspunkt all die Jahre danach. Und sie hat mit mir viele Aktionen miterlebt. Sie ist auf vielen Demonstrationen gewesen. Sie hat diese schrecklichen Parteitage fast alle erlebt. Und sie ist jemand auch, die sehr kritisch geworden sind mit der eigenen Umgebung, mit den Grünen. Und ich sehe auch diese Kritik, die sie hat. Und sie ist natürlich auch jemand, der großen Einfluss auf mich hatte, weil sie einfach in einer Weise auch dominieren kann. Und ich musste daraus natürlich auch lernen, mich nicht dominieren zu lassen. Und deswegen sind wir auch sehr streitsüchtig, wir beide, aber eben in einem sehr positiven Sinne.
Meine Damen und Herren, wir sprechen heute Morgen mit Petra Kelly zu ihrem neuen Buch Mit dem Herzen denken, im Untertitel Texte für eine glaubwürdige Politik, im Beck Verlag erschienen. Und wenn Sie Fragen an die Autorin stellen wollen, dann rufen Sie uns bitte hier in Saarbrücken an. Saarbrücken hat die Vorwahl 0681. Die direkte Nummer unseres Studios ist 602-3456. Und hier der erste Anruf.
Haben die Grünen ihre Flügelkämpfe nicht dadurch provoziert oder zwangsläufig provoziert, weil sie ihre von Rationalität ausgelöste Weltanschauung durchbringen wollten?
Ich denke, diese Flügelkämpfe, die sind nicht so sehr ideologisch geprägt oder eben auch gedanklich geprägt. Sie sind einfach geprägt von wer die Macht in der Partei bekommt. Und wir haben das sehr früh gesehen. Am Anfang der Grünen gab es noch diesen Konsens und auch diese liebevolle Art, miteinander umzugehen. Und sobald die Grünen erfolgreich wurden im Bundestag, in den Landtagsparlamenten, in den Parlamenten, sehr schnell fing dieser Kampf an, wer beherrscht die Partei. Und ich wirklich wage zu sagen, es hängt eben auch von bestimmten Persönlichkeiten ab, die einander bedingen, einander brauchen. Wir hätten diese Flügelkämpfe nicht, wenn gewisse Personen sich nicht so hineinknien würden. Und ich sehe eben die Frage nicht so sehr programmatisch oder ideologisch. Ich sehe sie einfach als einen Machtkampf. Und den gibt es natürlich in allen Parteien, aber es ist bei den Grünen ganz besonders ausgeprägt. Es geht auch darum, einen Teil der Grünen auszugrenzen, egal wer das jetzt sein mag, damit man sozusagen herrschen kann. Und das ist für mich kein grünes Prinzip.
Gleich noch ein Anruf.
Viele Fragen in der Grünbewegung sind offen geblieben, viele aber wurden konkret angepackt. Die Grünen haben in der Umweltpolitik meiner Meinung nach viele Impulse gesetzt. Aber wie will man bei der nächsten Bundestagswahl zu einem angemessenen Ergebnis kommen, wo jetzt schon eigentlich abzusehen ist, dass viele Bürger sich wahrscheinlich an dem publikumswirksameren Rennen zwischen Kohl und Lafontaine beteiligen werden. Die Frage ist jetzt, geht die Grüne Partei in diesem Kampf unter?
Eine ganz wichtige Frage, weil ja der letzte Parteitag in Hagen ein sehr schwieriger war und hat gezeigt, dass wir uns eventuell spalten könnten. Nicht nur immer darüber reden, aber es könnte auch passieren. Und die Grüne Partei natürlich wird es sehr schwer haben, gegen einen Oskar Lafontaine anzutreten. Es war ja im Saarland ganz deutlich, wie schwer wir da hatten mit unseren 2,9, glaube ich, Prozent. Und deswegen bin ich auch dafür, dass das Profil, wie wir es haben, das eigenständige Profil, diese Gewaltfreiheit, dieser Antimilitarismus, diese ganze Menschenrechtspolitik einfach gestärkt wird und dass wir nicht versuchen, uns ständig wie die bessere SPD aufzuführen oder wie die Juniorpartner der SPD. Wenn überhaupt der Lafontaine unter Druck kommen sollte von den Grünen, dann muss eben auch er ein starkes Profil gegenüber den Grünen entwickeln und wir müssen es auch entwickeln. Das heißt also, ich sehe nur die einzige Chance jetzt, nicht sozusagen reformistisch auf die SPD zuzugehen, aber deutlich zu machen, wo unsere Anfänge waren. Und dann könnte es ja sogar kommen, dass wir noch Druck ausüben können. Mhm. Aber ich muss sagen, im Moment sieht es nicht danach aus, dass wir da so bestehen bleiben, weil wir ja sehr viel Sympathie verloren haben. Wir sind ja inzwischen von 8% auf 6% runtergekommen und die Landtagswahlen stehen noch aus. Ich denke, dass die Grünen eben, wir alle als Partei jetzt zu dem alten Konsens zurückfinden müssen, denn sonst könnten wir untergehen. Genau in dieser so wichtigen Zeit, wo wir jetzt eigentlich eine Dekade bekommen, die unsere Dekade sein sollte.
Wäre eine grüne Partei, Frau Kelly, nicht besonders notwendig in der DDR, wenn ich bedenke, was nun jeder weiß mittlerweile, wie stark dort jede Form von Umweltschutz und pfleglichem Umgang mit Natur, mit unseren Ressourcen vernachlässigt worden ist in den letzten 40 Jahren?
Ja, es gibt natürlich in der DDR dieses Bündnis 90, da sind sehr viele Gruppen mit drin, wie Initiative Demokratie und Menschenrechte, das Neue Forum, mit denen wir seit Jahren unheimlich eng Kontakte haben und die auch für mich grün sind. Es gibt auch die Grüne Partei, die ich wichtig finde, und der Autonome Frauenverband. Das heißt, wir haben eine Koalition von grünen Kräften. Die werden sehr, sehr wichtig und sie sind wichtig. Nur Sie wissen, bei der letzten Wahl, bei dieser ersten, haben sie nur mit 2,9 abgeschnitten. Es war sehr traurig und man spürt auch, dass sie jetzt versuchen, ihre Kräfte wieder zu mobilisieren. Aber es wurde die Demo gewählt und diese Menschen hier in der DDR, die zum Teil ja auch idealistische Vorstellungen hatten, hatten das Gefühl, sie stehen mit dem Rücken an die Wand und sie müssen jetzt ökonomische sozusagen Prioritäten setzen. Aber ich denke, dass die Zukunft dieser Bewegungen, dieser Bürgerrechtsbewegungen, die hier wirklich die Revolution gemacht haben, dass die noch lange nicht zu Ende ist und dass sie an Bedeutung gewinnen werden, desto enttäuschter der DDR-Wähler jetzt, so wie ich ihn gerade jetzt erlebe, desto enttäuschter er sein wird über das, was ihm versprochen worden ist.
Bitte noch ein Anruf.
Könnten Sie, Frau Kelly, bitte das Verhältnis besonderer Art der Grünen zur DDR erläutern?
Ja, es ist so, es gab ein Verhältnis von verschiedenen engagierten Grünen, darunter ich und Gerd Bastian und Lukas Beckmann und andere, die seit Jahren, seit 83 die unabhängige Bürgerrechtsbewegung, wo sie unterdrückt war, unterstützt haben. Und wir waren da relativ alleine. Wir haben ja viel solidarische Hilfe zu leisten, wurden dafür immer wieder bestraft von Herrn Honecker und von Herrn Krenz, hatten Schwierigkeiten einzureisen, hatten aber immer gewusst, dass es aus allen Ecken und allen Ritzen grünt und dass diese Menschen für uns unsere Ansprechpartner waren, egal was die SED-Regierung dazu sagte. Während andere Parteien ja eine Art Hofierung der SED gemacht haben, geradezu die SPD, viele Jahre bis zum letzten Moment, und die unabhängigen Freunde dort völlig vergessen hatte, weil man immer das Gefühl hatte, Honecker, dem passt das nicht, also tut man es nicht. Und diese lange Beziehung zu Leuten, Menschen wie Bärbel Bohley und Werner Fischer und die Poppes, das sind Menschen, die für mich immer das gedacht und gelebt haben, wo wir für eingestanden sind. Und deswegen sind wir eng verbunden geblieben, aber haben uns auch trotzdem nicht in diesen Wahlkampf eingemischt. Das war für mich eine eiserne Regel, dass wir das nicht tun, weil der Wunsch des Runden Tisches ja auch so war. Und die anderen Parteien haben es ignoriert. Die Mauer ist gefallen und man ging rüber und hat seine eigenen Parteiplakate verteilt. Und diese Vereinnahmung, die muss ich sagen, habe ich total abgelehnt.
Honecker, Frau Kelly, Sie waren mit Gerd Bastian zusammen, auch bei Honecker, und in dem Buch ist ein Briefwechsel abgedruckt. Es sind mehr Briefe von Ihnen und von Gerd Bastian als von Honecker. Von Honecker zumindest eine Antwort, die man in dem Buch nachlesen kann. Was war denn das Motiv Ihres Besuchs?
Eigentlich gab es auch mehr Briefe, nur wir haben die nicht mehr im letzten Moment so schnell gefunden. Aber das Verrückte war ja, wir hatten in 83 im Mai auf dem Alexanderplatz eine Demonstration gemacht als Abgeordnete. Ungefähr 6 waren wir und hatten dort auch ein Buch von Mahatma Gandhi ausgebreitet auf dem Alexanderplatz und kämpften für Schwerter zu Pflugscharen, weil dieses Symbol ja, wie Sie wissen, furchtbar geächtet war. Menschen kamen dafür ins Gefängnis, wenn sie es getragen hatten. Und aus dieser Aktion heraus, nach der Festnahme, nachdem wir im Gefängnis da saßen und dann, als sie entdeckt hatten, wer wir waren, hatte Honecker in einem Schreiben, nachdem wir an ihn geschrieben hatten und protestiert hatten, hat er uns eingeladen zu einem Gespräch im November in diesem Jahr. Und ab dann ist der Kontakt nicht abgerissen, weil wir ja gedacht haben, wenn wir ihn dauernd damit konfrontieren, mit den Einreiseverboten, mit der Art seiner Politik, dann vielleicht hört er einmal zu. Und das Verrückte war ja, er hat versucht, die Grünen zu verstehen. Wir merkten, er konnte es nicht. Und er war leider zutiefst überzeugt, dass diese Menschen, für die wir uns einsetzten, angeblich alle Agenten des westlichen Imperialismus waren. Er hat es wohl geglaubt. Und was mich erschüttert hat, ist, dass er jahrelang versucht hat zu verstehen, was wir meinen mit Schwerter zu Pflugscharen. Aber er der Überzeugung war, man braucht beides, die Schwerter und die Pflugscharen. Mhm. Und sein Eindruck, den er immer uns gegeben hat, war, dass er mit diesen Menschen nicht umgehen konnte. Wir haben ihn angefleht, sprechen Sie doch einmal mit diesen Menschen, hören Sie mal zu, was die sagen. Die wollen in diesem Land bleiben, die wollen dort leben. Und er meinte jedes Mal, dass die westlichen Geheimdienste diese Menschen in die DDR verpflanzt hätten. Und er war zutiefst überzeugt, dass was er macht, richtig ist. Und deswegen war wichtig, eben immer wieder, auch wenn wir Schwierigkeiten hatten und wenn Bärbel Bohley zum Beispiel ausgewiesen worden war, immer wieder und immer wieder darauf hinzuweisen, wir stehen zu diesen Menschen, egal was er an Maßnahmen ergreift. Und wir haben ihm ja auch zum Beispiel Bilder von Bärbel Bohley oder Platten von Wolf Biermann übergeben. Er hat die auch angenommen. Er fand das auch irgendwie ganz reizvoll. Aber er hat nicht so richtig gewusst, was wollen wir damit ausdrücken. Und er war auch zum Beispiel in der Lage, das zeigt ja auch eine Diktatur, dass er gesagt hat, ja, was kann ich heute für euch tun? Soll ich mal die erste Frau hier auf eurer Liste freilassen? Ich meine, mit dieser Haltung hat er dann seine Leute reingerufen und sagte, lassen Sie diese Frau hier bitte mal aus dem Gefängnis. So als Geste der angeblichen, wie soll ich sagen, Freundschaft uns gegenüber. Er hat gar nicht gespürt, dass es eine Diktatur ist im reinsten Sinne des Wortes, wenn man so umgeht mit Menschen. Und das war eben dieser lange Kontakt und ich bin froh, dass wir ihn überhaupt probiert haben. Denn ich glaube, er hat vielleicht ein bisschen davon verstanden, dass wir nicht aufgeben.
Und bitte noch ein Anruf.
Ich selbst bin seit über 20 Jahren Mitglied der SPD. Und ich möchte Frau Kelly fragen, ob sie uns mal darlegen kann, weshalb sie aus der SPD ausgetreten ist.
Ja, ich war ja ein sehr engagierter Willy Brandt-Wähler und bin damals in die SPD, in den Ortsverband in Brüssel, weil Willy Brandt für mich mit diesem Mehr Demokratie wagen und sein Kniefall damals für mich eine unglaubliche Position in der Politik hatte, eine Versöhnungsposition, eine Glaubhaftigkeit. Aber es war in der SPD sehr schwer gewesen, also in den Jahren, gerade in den 70er Jahren, konsequente Anti-Atom-Politik zu machen, Politik für Menschen, die durch Atomkraftwerke in Gefahr geraten waren oder zum Beispiel Abrüstungspolitik, wie auch Frauenpolitik. Das ist für einen ganzen Kreis von engagierten Menschen in der Bürgerrechtsbewegung und auch in der BI-Bewegung schwer geworden und wir hatten uns immer wieder zusammengetan und wollten die SPD ökologisieren, man könnte es sagen, oder grün machen. Und das war nicht möglich. Und der Eindruck war ja auch, dass unter Helmut Schmidt es nicht toleriert worden war, so kritisch zu sein und dass diese sogenannte Linke in der SPD oder die grüne Fraktion in der SPD immer schwerer hatte. Und wir haben dann eben den Beschluss gemacht, als die Bürgerinitiativen mit Hunderttausenden auf die Straße gingen in den 70er Jahren, zum Beispiel in Lüchow-Dannenberg, dass es einfach nicht gehört wird. Und da war eben der Gedanke, sollte man nicht jetzt durch Stimmenabzug und durch den Versuch, eine neue grüne Partei aus dem Boden zu stampfen, vielleicht der SPD zeigen, man kann es doch machen, man kann doch neben ihnen bestehen. Und eigentlich habe ich das Risiko so gesehen und habe auch gesagt, wir müssen es jetzt riskieren für die Europawahl und habe dann diesen Schritt gemacht, der für mich allerdings auch sehr schwer war. Aber zugleich auch mit der Hoffnung, diese grüne Partei kann vielleicht eines Tages auch ein Partner werden, aber da muss die SPD noch gewaltig viel tun, um sich grün wirklich nicht nur anzustreichen, aber grün zu werden. Das war dann der Schritt 79 mit einigen Freunden wie Roland Vogt und anderen zusammen. Und das waren eben so diese 30 Menschlein, die versucht haben, daran zu glauben. Und die SPD hat ja lange genug gesagt, also hören Sie damit auf, das hat überhaupt keinen Sinn. Nach einem Jahr werden Sie sehen, wo Sie landen. Und ich habe eben da sehr verbissen gekämpft. Aber ich habe umso mehr auch gute Freunde in der SPD, zum Beispiel wie Freimut Duwe und Norbert Ganzel, wo ich auch spüre, das sind Menschen, mit denen kann ich Politik machen. Nur die Partei als solche, die muss sich noch ein ganz großes Stück, denke ich, noch verändern.
Hören wir noch einen Anruf.
Frage an Petra Kelly. Könnte sie ihre Politik, die sie auch in dem Buch anstrebt, nicht auch durch eine humane Sprache, das heißt durch diese Nichtanwendung des Maschinengewehrfeuers von Worten unterstützen und eben glaubhaft machen?
Also wenn Sie ansprechen, dass ich schnell spreche, dann ist das eine Kritik vielleicht an allen Frauen. Aber in meiner ganzen Familie wird leider sehr schnell gesprochen. Ich versuche nicht wie ein Maschinengewehr, das ich finde den Ausdruck sehr militant und nicht angebracht. Aber im Bundestag haben die Grünen höchstwahrscheinlich, wenn man es den Durchschnitt nimmt, immer 5 bis 7 Minuten Redezeit. Die anderen haben 1 Stunde. Und das macht es unheimlich schwierig, zum Beispiel auf inhaltliche Konzeptionen einer Bundesregierung zu antworten, wenn sie 7 Minuten bekommen, die Außenpolitik zu kritisieren. Mhm. Und deswegen denke ich, die Kritik, dass ich schnell spreche, das habe nicht nur ich, wenn Sie in Amerika studiert haben oder da lange gelebt haben. Ich habe 11 Jahre dort gelebt. Dann leider entdecken Sie, dass die dort auch alles sehr schnell sprechen. Ja. Und ich versuche immer wieder mich dran zu erinnern, langsamer zu sprechen.
Und wer also die humane Sprache einfordert, und zwar sehr zu Recht, der möge einfach mal dieses Buch lesen. Ich habe es versucht, im Eingang meinen ersten Sätzen so anzudeuten. Das Bewegende an diesem Buch, in diesem neuen Buch von Petra Kelly, wie auch in dem vorhergehenden, ist eben, dass es ja geprägt ist von humaner Sprache und nicht von diesen Fachausdrücken, von diesen Scheinargumenten, von dieser Pseudorationalität, die man in sonst sehr vielen Veröffentlichungen von Politikern lesen kann, was keine Kritik an der Politik dieser Leute ist, sondern einfach nur eine Art, Kritik an der Art, sich auszudrücken.
Ich sollte vielleicht noch ganz kurz sagen, ich habe mich immer gewehrt, wenn zum Beispiel in der Friedensbewegung Polizisten als Bulle bezeichnet worden waren. Ich muss sagen, ich habe immer versucht, die Sprache wirklich einfach zu gestalten und eben nicht Worte zu nehmen, die so militant klingen. Ich kann das eigentlich nicht, denn ich denke, in der Sprache liegt sehr viel an Feinfühligkeit auch drin. Und wir haben oft genug, muss ich sagen, Feindbildsprache benutzt in der Friedensbewegung, die ich wirklich radikal und kategorisch abgelehnt habe.
Mhm. Bitte noch einen Anruf.
Ist es nicht gerade wichtig für die Grünen, die Anlehnung an das Christsein zu haben? Und ist das heute bei vielen Grünen verloren gegangen, wegen des Machtstrebens der Realos?
Ja, ich denke, dieses auch Bergpredigtdenken und dieses Christsein, das ist sehr, sehr wichtig in den Grünen, weil wir ja sehr viel engagierte Pazifisten haben, Menschen aus der Kirche von unten, sehr religiöse Menschen auch, zugleich auch viele Atheisten und auch Menschen, die vielleicht aus einem ganz anderen Bereich kommen, aus dem buddhistischen oder aus einem anderen Glaubensbereich, und wir versuchen tolerant damit umzugehen. Aber ist es richtig, dass man Werte, die gerade im Christsein sehr wichtig sind und die auch zeigen, dass Menschen miteinander umgehen können, dass wir zum Teil diese verloren haben oder auch zum Teil verdrängt haben? Und dass manchmal, wenn es einen liebevollen Moment gibt, dass man sich fast dafür schämt und fast dabei errötet, weil wir auch vergessen haben zu feiern und zu lachen, miteinander lieb umzugehen. Das sind Dinge auch. Die Grünen haben nach 10 Jahren gezeigt, dass sie ganz schwer haben, Feste zu feiern. Und das ist einfach traurig, denn wir haben ja viel zu feiern, nicht nur immer viel, wo wir kritisieren sollten. Und wir haben gespürt, dass es für die grüne Mitgliedschaft auch ganz, wie soll ich sagen, schwer geworden ist, immer wieder zu diesem Streit zu hören in Bonn, denn er lenkt ja auch furchtbar ab von der eigenen Arbeit.
Aus der katholischen Kirche sind Sie auch ausgetreten, wie in Ihrem Buch festgehalten wird. Und auch ein kritischer Brief an den jetzigen Papst ist doch zu lesen.
Richtig. Ich denke, dadurch, dass ich ja sehr lange geprägt war von Klosterschule und von dieser Hierarchie und Disziplin, war ein Erlebnis für mich sehr maßgebend. Das war das Erlebnis, dass ich meine Schwester nach Rom begleitet hatte, nachdem sie auch unbedingt den Papst damals sehen wollte. Das war ein Schlüsselerlebnis, wie sie auch damit umgegangen ist, aber wie auch der Papst damit umgeht und die Menschen dort. Aber später, muss ich sagen, habe ich versucht, als Frau in dieser Kirche von oben, in diesem Männerbund, meine feministischen theologischen Werte mit einzubringen. Und da haben wir ja alle schwer.
Sie wollten Ministrantin auch werden, ne?
Ja, das ist klar. Und ich wollte damals auch immer wieder vorlesen und meine ganzen theologischen Texte, die sehr feministisch waren, auch mit einbeziehen. Und das ist natürlich sehr schwer. Siehe Ute Ranke Heinemann, siehe Dorothee Sölle, ja. Siehe die Elga Sorge, die Schwierigkeiten auch in der evangelischen Kirche. Und ich denke, ich habe immer wieder trotz dieses Austritts sehr stark in dieser Kirche von unten, die ja in den Katholikentag von unten macht, immer mitgearbeitet, habe auch da sehr oft dort referiert, aber habe gespürt, dass ich trotzdem sehr religiös bleiben kann, für mich selber, dass ich auch buddhistische und auch, ich muss es gleich sagen, eigentlich auch dieses tibetische im Buddhismus sehr anziehend finde und zugleich versucht habe, das alles zu leben, denn ich denke, in jeder Religion ist sehr viel Substanz und bin aber immer noch, und das kann ich gar nicht abbestreiten, bin immer noch sehr katholisch in meinem Grundgedanken, aber diese Kirche von oben, dieser Männerbund, diese Hierarchie, ich denke dabei an Bischof Düber in Fulda, diese Art von Kirche von oben hat Frauen wenig zu sagen und wenig gegeben und viele Frauen strömen ja aus der Kirche, weil sie nicht mehr für sie relevant ist. Und wenn ich aber anschaue, was es an Mystizismus, an feministischer Theologie gegeben hat und auch gibt, dann muss die Kirche wirklich nicht zu realitätsfremd handeln. Sie muss zurückgehen nicht zu den Glockenläuten, sie muss zurückgehen zu relevanten sozialen Bewegungen, wie in Lateinamerika, zu dieser Kirche von unten. Und ich denke auch, dass das etwas ist, was Frauen in der Kirche oder außerhalb der Kirche mit Recht fordern. Und deswegen bin ich damals ausgetreten, weil ich dachte, ich kann mehr außen draußen tun als innen drin.
Ja, bitte noch einen Anruf.
Die Autorin sagt, die Grünen wollen die Macht in Bonn verändern. Kann sie erklären, wie sie sich dieses realistisch vorstellt?
Also wir haben ja Ansätze schon gemacht, indem wir Themen in den Bundestag eingebracht haben, die bis die Grünen eingezogen waren, überhaupt niemals diskutiert worden sind. Themen wie Abschreckung, Moral, Menschenrechte in bestimmten Regionen wie Kambodscha oder China oder Tibet, Kinderkrebs, Feminismus, Sexualität. Das heißt, das allein schon war ein Transformieren. Das heißt, in den Bundestag alles, was Menschen bewegt, hineinzubringen und es auch dann zu diskutieren, aber auch mit einer gewissen Tiefe, nicht nur so oberflächlich. Zweitens heißt es auch zu transformieren, dass nicht so sehr der Minister oben sagt, ich entscheide und Sie können mich ein bisschen kritisieren, dass wir sagen, die Macht muss geteilt werden, die Legislative muss Möglichkeiten haben, das Parlament wirklich zu kontrollieren, also die Regierung zu kontrollieren. Ich habe erlebt in den letzten Jahren, dass es ungeheuer schwer ist für einen Abgeordneten, geschweige irgendeinen Waffenskandal aufzudecken, aber geschweige ihn zu kontrollieren, die Regierung dabei zu kontrollieren. Das heißt, wir wollten ein viel souveräneres Parlament mit viel mehr Kontrollmöglichkeiten. Ein Abgeordneter, der wirklich auch kontrollieren darf, der nicht von der Verwaltung und von der Bundesregierung beschimpft wird, wenn er es tut. Und den Versuch auch, Menschen hineinzubringen in den parlamentarischen Prozess, nicht nur uns selber, aber die Menschen, für die wir sprechen, die Grauen Panther, die Rentner, die Rentnerinnen, die Kinder, die Jugendlichen, die Behinderten, und ihnen eine Stimme zu geben. Und das ist eine Transformierung. Das heißt, Macht von oben muss geteilt werden und Menschen müssen unten befähigt werden, sich zu wehren, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen. Was ich erlebe, ist, wir haben so viele Menschen, die einfach zu viel Achtung davor haben, die in den Bundestag kommen und das Gefühl haben, sie dürfen kaum was sagen, sie werden gar nicht angehört, sie werden nicht wichtig genommen. Und das ist genau der Punkt, warum auch Menschen sehr viel Vertrauen in diese Prozesse verloren haben. Sie sind nicht mit einbezogen.
Ich fand es erfreulich, Frau Kelly, und auch bemerkenswert, dass Sie gelegentlich auch Beifall von politisch Andersmeinenden bekommen. Ich spiele an auf den Abdruck einer Rede, die Sie im Bundestag zu den Todesurteilen in China 1989 gehalten haben. Da war zum Beispiel die Rede davon, dass es kein Einmischungsverbot geben kann, wenn es um die Erhaltung der Menschenrechte geht. Ein Abgeordneter Lowak von der CDU sagt dann sehr gut als Zwischenruf. Und Sie fügen am Schluss Ihrer Rede hinzu: Ich glaube, es wäre angebracht, wenn der Deutsche Bundestag am Ende dieser Debatte eine Schweigeminute für die Opfer in China einräumen würde. Beifall bei den Grünen, vermerkt das Protokoll der SPD, der FDP und den Abgeordneten der CDU. Was will man mehr?
Richtig. Auf der einen Seite sind das einfach sehr schöne Momente, denn bei Menschenrechtsfragen strebe ich immer eine Art Gemeinsamkeit an, denn ein grüner Antrag alleine, der abgelehnt wird, bringt überhaupt nichts. Aber ein Antrag des ganzen Bundestages hat ein bisschen Gewicht, Gott sei Dank. Und es waren immer wieder Versuche bei mir in der Frage Tibet, in der Frage China, in vielen solchen Menschenrechtsfragen, wo bis jetzt nichts passiert war, es im Bundestag publik zu machen. Und da ist eben auch die Solidarität der Andersdenkenden wichtig, weil man auch zeigt, Menschenrechte sind unteilbar und Außenpolitik muss Menschenrechtspolitik sein. Das darf nicht, Menschenrechte dürfen nicht opportunistisch aufgeteilt werden. Und in dieser Frage Chinas, wo ja die Bundesrepublik unheimlich starke Wirtschaftsbeziehungen hat und die auch an erster Stelle setzt, hat der Bundestag dann sogar geschafft, auch dann aufzustehen. Denn es ist ja eigentlich nur bei Kollegen, die verstorben sind, dann möglich. In diesem Falle, bei diesem Massaker, fand ich es für angebracht. Und auch deswegen, weil ja die chinesische Botschaft einen ungeheuren Druck auf die Abgeordneten immer wieder versucht zu machen, damit nicht so abgestimmt wird. Und deswegen, muss ich sagen, hat mich das damals sehr, sehr gefreut.
Aber im selben Jahr erschien auch ein Artikel, der gleich im Buch darauf folgt, nämlich mit der Überschrift: Was ist mit der Friedensbewegung und den Grünen los? Und Sie beklagen dabei angesichts einer Tibet-Anhörung, dass die bundesdeutsche Linke, zu der man ja die Grünen gemeinhin rechnet, wieder mal abgetaucht ist. Und das ist ein Vorwurf, den man auch in der Öffentlichkeit oft hören kann. Die melden sich nur, wenn es ihnen passt. Nicaragua ist dann gerade in Mode. Richtig. Aber Tibet spielt dann keine große Rolle, so weit weg. Und man weiß nicht recht, vielleicht haben die Chinesen doch recht. Ne?
Richtig, das war natürlich auch etwas, weil ich seit ungefähr 6, 7 Jahren zusammen mit Gerd Bassin und tibetischen Freunden eigentlich versuche, Tibet-Politik im Bundestag zu machen. Habe deswegen auch 2 Anträge durchgebracht. Das war auch sehr schön. Aber es hat gezeigt, dass man mit dem, auf der einen Seite mit dem Denken der Tibeter, mit dem Religiösen, mit dem Spirituellen, mit ihrer Art von Bewahren, mit ihrer Ökologie nicht versteht umzugehen. Man hat einfach falsche Vorstellungen, man hat Vorurteile. Und die chinesische Propaganda hat es geschafft, das, was in Tibet geschieht, an Ermordungen, an Folter, an all diesen schrecklichen Dingen seit so vielen Jahren, dass die Weltöffentlichkeit es ignoriert hat, weil man einfach nicht der Meinung war, dass so etwas geschehen kann auf dem Dach der Welt. Und jetzt in den ganzen Jahren meiner Arbeit habe ich gespürt, dass auch innerhalb der Grünen einfach Missverständnisse herrschen, falsche Vorstellungen, dass man gedacht hat, ja, diese progressive Wirtschaftspolitik in China ist eigentlich schon ein Stück Fortschritt. Sie ist es nicht gewesen, denn Wirtschaftspolitik ohne Moral kann kein Fortschritt sein. Und die Menschenrechtsverletzungen, die ich zutiefst ich muss sagen, wirklich so verachte das, was dort in Tibet geschieht, das, was eigentlich wir alle wissen müssten, weil wir eine globale Gemeinschaft sind. Das haben wir versucht in einer Anhörung, die Gerd und ich gemacht haben, letzten April, genau heute vor einem Jahr, haben wir versucht darzustellen. Und da spürte ich, dass die Friedensbewegung wieder diese Probleme hatte, dass sie immer wieder dogmatisiert, ideologisiert und dass sie, wenn es zu Menschenrechten kommt, das eigentlich nicht so als Vorrang einstuft. Und im Sommer dann, nach dem Massaker in Lhasa, nach dem Massaker in Peking, haben so viele Menschen ihren Urlaub gemacht. Sie meinten, der Urlaub ist eben klar, der ist wichtig. Und sie hatten nicht die Zeit, sich vor die Botschaft mit einer Art gewaltfreien Aktion zu begeben oder vielleicht nur eine Mahnwache zu machen, während, und sie sagen das mit Recht, zum Thema Nicaragua oder zu einem anderen Thema wie Chile oder Türkei, man es sofort gemacht hätte. Und diese Zurückhaltung kommt aus diesen 70er Jahren, 80er Jahren, wo die Chinesen für einige aus dieser Bewegung ja einen Fortschritt bedeutet hatten. Und ich denke, dass die chinesische Mentalität mit diesem Spirituellen einfach nicht umgehen kann, dass sie zu materialistisch ist und dass sie zu wachstumsorientiert ist und dass die Grünen eben auch ein Stück dazulernen mussten in diesem letzten Sommer. Und das habe ich natürlich auch stark kritisiert, denn ich kann einfach nicht verstehen, dass man anfängt, Menschen einzuteilen, ob man für oder gegen sie ist, wenn Menschenrechte verletzt werden. Da muss ich einfach auf Seiten der Unterdrückten sein, ohne eine Frage.
Ich möchte heute Morgen, Britta, ehrlich sagen, dass ich eigentlich nie verstanden habe bei den Grünen, wenn man schon Politik macht, dann auch um an die Macht zu kommen. Und deshalb immer mehr zu den Realos tendiert habe. Und als ich sie heute Morgen gehört habe, und da habe ich gedacht, diese Frau hat wirklich recht in ihren Ansichten, und es wäre schön, wenn die Grüne Partei wieder dahin käme, wo sie am Anfang war, und wenn diese persönlichen Kämpfe, diese persönlichen Anfeindungen wirklich endlich aufhören würden in der Grünen Partei.
Ja, das sprechen Sie mir auch aus dem Herzen jetzt, weil natürlich das der Punkt ist. Auf der einen Seite denke ich, kann man schon eines Tages in der Macht partizipieren und man kann auch einen richtigen Partner dafür haben. Das kann auch einmal kommen und ich denke, es wird auch kommen. Aber in der Zeit bis dahin sollten die Grünen eben das, was sie wirklich an Inhalten haben, auch profiliert zeigen und auch richtig, das Wort verkaufen ist falsch, aber richtig darstellen und nicht so fixiert sein eben auf Ministersessel um jeden Preis und auf das Moment, wo man sagt, man tritt in eine Regierung ein. Wir haben es ja in Hessen auch erlebt und da war ich sehr unglücklich, weil in Hessen hat die SPD sozusagen uns wieder vor die Tür gesetzt. In Berlin knistert es die ganze Zeit im Gebälk zwischen AL und Berlin und ich denke, dass wir einfach anfangen müssen, wieder da zurückzukommen. Was wollten wir eigentlich, wenn wir sagen, wir wollen eine weiche Chemie oder eine weiche Wirtschaftsweise. Da müssen wir Menschen auch zeigen, nicht nur sagen, dass es auch geht durch Konversion, durch Arbeitsplatzbeschaffung, durch qualitative Arbeitsplätze, durch ein Ökologieprogramm. Und wir sind davon abgekommen, durch den Streit es auch praktisch zu zeigen. Und das ist eben immer wieder meine Bitte an die eigene Partei, dass wir übergehen und pragmatischer werden und nicht ständig verfallen in diese ideologischen Kämpfe.
Sollte man nicht meinen, Petra Kelly tont nur auf großen internationalen Konferenzen und im Bundestag herum und in Brüssel und sonst irgendwo, wo große Politik im Spiel steht, sondern es gibt in Ihrem Buch, Frau Kelly, auch einige Zeugnisse, die mich eigentlich bewegt haben, von kleinen, ganz konkreten Schritten, die jedem von uns, jedem Bürger offen stehen, wenn er mit irgendwas nicht zufrieden ist. Und ich erlaube mir mal gerade aus Ihrem Brief an das Finanzamt Nürnberg Nord aus dem Jahr 83 zu zitieren. Da schreiben Sie, sehr geehrte Damen und Herren, im oben genannten Bescheid errechneten Sie für mich eine 1983 noch zu entrichtende Summe von 11.710 Mark. Ich werde diese Summe jedoch nicht in voller Höhe an die Finanzkasse entrichten, sondern habe 10% davon termingerecht zum Dezember 1983 bei einer anderen Bundesbehörde, nämlich auf dem Postsparbuch, festgelegt. Was war denn das Motiv?
Das Motiv war, auf vielen Fronten oder in vielen Möglichkeiten Widerstand zu leisten, nicht nur durch gewaltfreie Blockaden, durch Demonstrationen oder auch durch den Versuch, zivilen Ungehorsam zu praktizieren, aber auch Gelder abzuziehen, dem Steueramt zu erklären, man legt es auf ein anderes Konto, macht damit Friedensarbeit, versucht auch dieses Geld symbolisch abzuzweigen. Natürlich hat es nur funktioniert oder hätte nur funktioniert, wenn es viele, viele Menschen gemacht hätten in Nürnberg. Ich war sozusagen die Einzige und das Steueramt hatte fast Mitleid mit mir und meinte, ach Gott, wie idealistisch, aber das geht einfach nicht. Also das heißt, ich verlor dann noch mehr Geld im Nachhinein an den Staat, als ich vorher eigentlich abzweigen wollte, weil wir nicht zu viel, wir waren zu wenig. Aber es war eine Form, auch einem Steueramt zu erklären, sie müssen doch verstehen, dass dieses Geld anderswo verwendet werden sollte. Und wenn ich jetzt sehe, dass der Rüstungshaushalt, der jetzige, mit 54 Milliarden Mark der höchste ist, der Bundesrepublik zurzeit, dann weiß ich, dass diese Aktion eigentlich richtig ist. Nur man muss mit hunderttausenden Menschen machen und wagen, damit sie einen Einbruch macht, einen Druck machen kann, denn sonst lacht das Finanzamt. Finanzamt. Und es sind ja auch viele Menschen, die das versucht haben, wie ich jahrelang, und meinen natürlich mit Recht, das hat nur einen Sinn, wenn man überzeugt ist, mit viel, nicht alleine.
Sie hatten mal ein Konto, Frau Kelly, bei der Dresdner Bank und haben das eines Tages im Brief an den Vorstand der Dresdner Bank gekündigt. Und zwar deswegen, weil Sie erfahren hatten, dass die Dresdner Bank bereit war, die Schulden der Südafrikanischen Union umzuschulden, sagt man wohl. Und Sie betrachteten das als eine massive Unterstützung des Apartheid-Regimes. Wie das immer sein mag, auch das für mich eine sympathische Form von Ohnmacht. Aber immerhin, Sie haben es mal riskiert. Ist denn nicht die Erfolglosigkeit entmutigend?
Es ist zum Teil ermutigend. Auf der anderen Seite habe ich gewusst, dass sich diese Herren, die immer sehr nett zu mir waren, sich sehr geärgert hatten, weil ja viele grüne Menschen dort Konten gehabt haben. Und wir haben beschlossen, wir müssen sie kündigen, nicht nur darüber reden, aber auch eben dokumentieren, dass man das machen kann. Ich glaube, eine massenweise Kündigung hätte der Dresdner Bank moralisch wehgetan, aber es waren wieder, wie gesagt, zu wenig. Große Institutionen hätten auch kündigen müssen, denn diese Bank, wie auch die Deutsche Bank, haben eine solche Vormachtstellung in der Welt, haben einen solchen unglaublichen Einfluss auf die ganzen Beziehungen. Und ich war in Südafrika zusammen mit Gerd Bastian. Wir hatten dort gewaltfrei eine Aktion durchgeführt in der deutschen Botschaft, 2 Tage lang uns angekettet und auch versucht, mit der Botschaft zu reden. Und ich sah die Sympathie in dieser Botschaft bei den Mitarbeitern, weil sie dort in Südafrika erlebt haben, dass die deutsche Industrie, ein großer Teil auch der europäischen Industrie, einfach viel zu wenig Druck ausgeübt hat und zum großen Teil auch diese Bewegung im ANC um Herrn Mandela herum einfach ignoriert hat. Und ich denke, man kann durch Boykott, man kann durch Druck, durch moralischen Druck im Westen eine Menge verändern, aber der Westen hat sich fast noch nie entschlossen, das zu tun. Er tut es nur sehr selektiv. In der Frage Polen damals und Jaruzelski hat man sehr schnell gemeint, man kann Sanktionen machen. In der Frage Südafrika war man wie immer der Meinung, ja, diese Annäherung, diese Diplomatie, diese Versuche, das Geschäft weiter zu betreiben, das bringt mehr, aber es hat den Menschen nichts gebracht. Und es waren die schwarzen Menschen selber, die nach diesen Aktionen verlangt haben. Das heißt, sie haben das mitbestimmt und deswegen fand ich es auch richtig, auch wenn es wirklich sehr bescheiden ist, es der Dresdner Bank zu sagen.
Gleich noch ein Anruf.
Frau Kelly, glauben Sie an eine Zukunft der Grünen? Zweitens, haben Sie persönlich Angst bei Auslandsaufenthalten und vor allem dortigen Demonstrationen?
Ja, Zukunft haben die Grünen. Ich denke, weltweit hat eine grüne Bewegung, egal jetzt, ob eine Partei bleibt oder nicht bleibt, hat diese grüne Idee eine große Zukunft, weil sich ja in allen Teilen der Welt so etwas bewegt. Wir haben das jetzt mit diesem Umbruch in Osteuropa erlebt. Und wir wissen auch, dass diese kommenden Jahre Abrüstungsjahre hoffentlich sein werden, neue Jahre des Friedens, hoffe ich, und der Versöhnung. Und das sind die Grünen unheimlich dringend gebraucht. Die grüne Partei als solche, glaube ich, wird gerade noch so im Moment überdauern und wird vielleicht gerade noch die 5% schaffen. Das zeigt, dass wir sehr geschwächt sind. Ich würde es einen wirklich schlimmen Schlag empfinden, wenn die Grünen sich aus der deutschen Geschichte sozusagen herausholen, selber am eigenen Schopf, und wenn sie es nicht schaffen würden, in dieses nächste Jahrhundert zu gehen. Aber bei Auslandsaufenthalten, und ich mache das ja so, ich versuche auch das nicht jetzt zu oft zu machen, aber eben in einer Weise, wo ich auch davon lerne, da habe ich eben viel Kontakt mit den Basisbewegungen, mit diesen sozialen Bewegungen und sehe auch, dass im Ausland sich eine Menge tut, was hier einfach ignoriert wird. Und Angst habe ich da eigentlich nicht. Ich mache da oft auch bei gewaltfreien Aktionen mit, aber man hat da sehr, sehr viele Freunde. Man hat das Gefühl, sogar der Ruf der Grünen im Ausland ist so weit besser und so weit größer, dass man eigentlich immer ein Stück dämpfen muss, wenn man dort ist.
Sie haben auch schon mal eins auf die Nase bekommen. Ich meine das nicht im buchstäblichen Sinne, sondern eher im übertragenen Sinne. Da ist abgedruckt in Ihrem Buch eine Rede, die Sie vom Landgericht in Mainz gehalten haben. Es ging um eine Demonstration, eine Friedensdemonstration, eine gewaltfreie Blockade. Aber es wurde Ihnen doch also Gewalt unterstellt und 4.500 Mark hat Sie das gekostet.
Ja, ich gehöre zusammen mit Gerd Bastian zu denjenigen, denen das immer ständig passiert. Wir haben also sehr viele Blockaden gemacht und sind jedes Mal irgendwie vor Gericht gebracht worden und wurden immer wieder mit dieser Nötigung konfrontiert, die angeblich ja ein Akt ist, der Gewalt gegen den Staat sozusagen darstellt. Ich kann das einfach nicht akzeptieren, denn es gibt ja in Amerika solche Blockaden und die werden mit 1.000 Mark sozusagen Straßenverkehrsordnungsverletzung abgetan. Das stimmt auch, dazu stehe ich auch, aber es ist nicht Gewalt, es ist auch nicht Nötigung. Und wenn die Polizei uns bescheinigt, dass wir freundlich und gewaltfrei waren, dass wir versucht haben, in Dialog zu treten, dass auch die Polizei sagt, es war kein Moment der Aggression, und dann sagt das Gericht, es tut uns leid, aber sie haben Nötigung begangen. Das zeigt, dass einfach dieses Recht ist Recht und Unrecht ist Unrecht. Das geht aus der alten Zeit heraus des Faschismus immer noch, dass einfach Gerichte sich noch nicht eingestellt haben, trotz eines Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes, dass Nötigung einfach erstmal definiert werden muss und dass wir nicht einfach als Schwerverbrecher dargestellt werden können. Denn das, was wir versucht haben, war nicht für uns alleine. Es war der Versuch, etwas symbolisch auszudrücken und zusammen mit Menschen gemeinsam zu sagen, wir nehmen eine Strafe in Kauf. Aber man kann dann plötzlich nicht diese Menschen sozusagen alle verurteilen und Gewerkschaftler in Nordrhein-Westfalen oder Last-Lkw-Fahrer, die Grenzübergänge blockieren, einfach dann ignorieren und sagen, die machen das wegen ihrem Arbeitsplatz. Denn Herr Strauß hat ja auch damals bei diesen Blockaden den Lkw-Fahrern gesagt, er findet das ganz ungeheuer gut. Und ich meine, diese Rechtsprechung, die einfach solche Unterschiede macht, die Friedensbewegung wirklich diskriminiert, das kann einfach nicht so sein. Und ich denke, eine sogenannte Amnestie ist jetzt wirklich an der Tagesordnung für uns alle.
Wie wollen Sie eigentlich angesichts des zunehmenden Fremdenhasses nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa die multikulturelle Gesellschaft durchsetzen?
Ja, das ist etwas, was mich in den letzten Tagen wirklich sehr, sehr bedrückt hat. Denn ich bin jetzt zurzeit auch in den letzten Tagen in der DDR gewesen und habe dort gespürt, auch wie stark diese Ausländerfeindlichkeit übergreift, wie jetzt plötzlich Menschen, zum Beispiel eine türkische Gruppe von Schüler und Schülerinnen, es gar nicht mehr schafft, sich in Erfurt aufzuhalten und wieder zurückfahren muss. Das heißt, ich habe Dinge erlebt, jetzt, die mir wirklich zu denken geben. Die Nationalismen brechen auf. Der Antikommunismus, diese Phase ist jetzt aufgebrochen und vorbei. Die Blöcke lösen sich und jetzt ist eine neue Phase von Deutschtümmelei. Das muss ich leider so sagen, da. Und ich spüre auch, dass wir damit sehr schwer haben, umzugehen. Denn in den Wahlkreisen, in dem ich bin und in den anderen Ortschaften, wo ich irgendwie Kontakt bekomme mit den Menschen, ist die Asylrechtsfrage eine der wichtigsten Fragen. Und wir sind im Moment noch nicht in der Lage zu sagen, wir sind multikulturell. Ich denke, andere Länder haben das geschafft. Bei uns eben kommt jetzt auch der Druck der vielen Deutschen, die sagen, ich möchte wieder in die Bundesrepublik. Ich bin jemand, der aus Osteuropa kommt und möchte den Anspruch haben. Und es wird auf dem Rücken derer ausgetragen, die aus dem Iran, aus Irak, aus der Türkei, aus Kambodscha auch Asyl suchen. Und das Asylrecht in unserem Grundgesetz, dazu stehe ich. Ich finde das ganz wichtig, denn ich denke an die Menschen, die in den 30er Jahren, Deutsche, die in den 30er Jahren woanders Asyl gesucht haben. Und da muss man auch diese Geschichte auch mit einbeziehen. Man kann das nicht isoliert sehen. Wir sind ein sehr reiches Land und wir müssen diese Großzügigkeit, diese Toleranz bekommen und ausbauen. Aber ich muss sagen, das deprimiert mich zum Teil jetzt sehr, wenn ich sehe, wie damit umgegangen wird. Und wie die Deutschen, das heißt das Deutsche, immer wieder an erster Stelle steht und wie wir unsere eigenen Probleme auch an die erste Stelle stellen, anstatt die der Menschen, wo wir vielleicht sogar mitschuldig sind. Denn ich denke, viele, die Asyl suchen, haben auch deswegen Asyl gesucht, weil in ihren Ländern schreckliche Zustände herrschen, an denen wir mitgewirkt haben.
Von den Anrufern des heutigen Vormittags, meine Damen und Herren, bekommen wiederum drei ein kostenloses Exemplar des neuen Buches von Petra Kelly mit dem Herzendenken zugeschickt. Heute Morgen sind es Edda Rupprecht aus Saarlouis, Gerd Schulthess aus St. Ingbert und Irene Schwender aus Dahn. Ein weiterer Anruf.
Sind Sie, Frau Kelly, der Meinung, dass diese offensichtliche Gefühlsarmut in der Männerpolitik begründet ist?
Ja, ich denke, dass ich da auch dazu was sagen muss, zu dieser Männerpolitik. Denn ich möchte ja nicht sagen, dass Frauen besser sind oder einfach sensibler. Aber ich möchte schon sagen, dass Männer, die so viele Jahre und Jahrtausende an der Macht waren und immer über Frauen und Kinder mitentschieden haben, dass sie sich weit weg bewegt haben von den Beziehungen. Was es im Alltag gibt, wenn Sie einen Bundestagsabgeordneten männlichen fragen, was Butter kostet oder was Gemüse kostet, dann wird er sehr schwer haben, Ihnen das zu sagen. Denn er wird meistens von seiner Ehefrau oder Freundin frisch gebügelt in den Bundestag geschickt und wird auch erneuert und regeneriert. Frauen haben damit Schweres. Sie haben ein doppel- oder dreifaches Leben. Sie haben meistens noch eine Familie oder versuchen, die Familie noch am Leben zu erhalten. Und sie müssen auch noch dreimal besser sein als Männer. Das heißt, man muss sich immer behaupten. Und ich bin es manchmal unheimlich leid, dass ich nicht sagen kann, ich will auch einen Hausmann, der mich wirklich frisch gebügelt da rein schickt, so wie diese Männer. Es gibt eine Art Gefühlsarmut, ja, und es gibt auch eine ganz merkwürdige Interessenidentifikation zwischen Männern. Wir haben erlebt, wenn wir so Themen wie Gewalt gegen Frauen ansprechen oder Menschenrechtsverletzungen unter den Frauen in der dritten Welt, dann leert sich der Saal. Die Männer gehen in die Bar oder ins Café und meinen, ja, lass doch mal die Frauen das jetzt machen. Das heißt, das Interesse schwindet. Es ist nicht mehr die große Politik. Und wir haben als Frauen im Bundestag gespürt, wenn wir Tabuthemen ansprechen, wie Vergewaltigung, wie zum Beispiel Gewalt gegen Frauen, dann gibt es noch einfach diesen Männerbund. Da gibt es noch diese heimliche Allianz. Es gibt natürlich auch sensible Männer, Gott sei Dank gibt es die, aber die sehe ich in der Minderheit. Und die sensiblen Männer, die weichen Männer, die sind auch von den harten, von diesen machtorientierten Männern, werden die auch belächelt. Und ich denke, wir müssen lernen, das Menschlichsein, das Menschsein herauszustellen und dass Frauen auch in der Politik sich das auch zutrauen, politisch zu handeln, auch wenn sie Fehler machen. Denn Männer machen wahnsinnig viel Fehler, werden gar nicht kritisiert. Und es gibt auch mittelmäßige Männer, das fällt auch nicht auf. Aber eine mittelmäßige Frau, egal, wenn sie irgendwie einen Fehler macht, das fällt auf. Und ich denke, das ist noch diese Diskriminierung, die ist psychologisch und die müssen wir abschaffen.
Lassen Sie mich, Frau Kelly, noch einen ganz subjektiven Eindruck wiedergeben. Ich kenne eine ganze Reihe Bilder von Ihnen und auch Ihr Buch enthält auf der Titelseite, zeigt auf der Titelseite ein Bild. Und da spüre ich so oder sehe so ein resignatives Lächeln wie nach einer großen vergeblichen Anstrengung, die dennoch die Hoffnung nicht ersticken konnte. Und damit verbunden meine Frage, was gibt Ihnen eigentlich Kraft durchzuhalten mit Positionen, die so überaus menschlich, aber auch so schwer durchsetzbar sind?
Ich glaube, durch das Leiden, das ich erlebt habe mit meiner Schwester damals, mit meiner Halbschwester, die dann mit 10,5 Jahren gestorben ist, durch die Art, wie sie damit umgegangen ist, habe ich wahnsinnig viel Kraft gewonnen und Energien. Also die sind auch freigesetzt worden, weil ich immer fragen wollte, warum sterben Kinder in diesem Alter an Krebs? Was haben wir damit zu tun eigentlich? Und wie kann ich eigentlich da bewirken, dass es eines Tages vielleicht mal anders ist? Das hat mir viel, viel Kraft gegeben. Vielleicht auch dieses innere Gefühl, dass man nicht aufgeben darf, auch wenn es wenn es eine Art Ohnmacht gibt, dann darf man trotz alledem nicht aufgeben, wenn man das Gefühl hat, man ist auf dem richtigen Weg. Ich muss sagen, ich habe manchmal schon Spuren gehabt von Resignation, besonders bei den Grünen auch das Gefühl, es hat ja wirklich alles keinen Sinn. Aber dann merke ich wiederum, dass sich doch immer wieder vieles in vielen bescheidenen Dingen bewegt hat, viele kleine Schritte wohin führen. Und ich spüre es auch an den Menschen, zum Beispiel bei dem Thema Kinderkrebs, wo ich gespürt habe, die Eltern haben sich zusammengetan, sie haben Initiativen gegründet, sie haben mit mir gemeinsam Druck gemacht, wir haben das Geld bekommen nach 3 Jahren Kampf, ich habe deswegen nicht rotiert und die 18 Millionen Mark sind dann doch im Bundestag beschlossen worden. Ich hätte es fast nicht für möglich gehalten. Das gibt eine unwahrscheinliche Kraft und dann gebe ich nicht auf, dann bin ich ganz stur und vielleicht diese Portion Sturheit hat mich so am Leben erhalten und auch, weil ich einfach ohne diese politischen Zusammenhänge, ohne das Politikmachen, mein Leben gar nicht gestalten kann. Ich wehre mich an 1000 Stellen am Tag, sehr häufig. Und das führt auch dazu, dass ich spüre, ich muss einfach diesen Weg gehen. Ich kann nicht abschalten und kann eine Insel wo suchen und sagen, jetzt setze ich mich da nieder und genieße meinen Ökogarten. Ich bin so nicht strukturiert. Und es kommt eben auch aus dieser Zeit in den USA, wo ich gespürt habe, man muss einfach nicht warten auf bessere Umstände. Man macht einfach, man fängt einfach an. Und dann sieht man, ob man das verändern kann.
Sie wirken physisch eher etwas zerbrechlich. Sind Sie denn überhaupt in der Stand, das auch physisch durchzuhalten? Sie reisen sehr viel. Sie treten sehr oft auf und ich weiß, dass Sie nach dieser Sendung sofort zu einer Pressekonferenz müssen. Sie haben in Berlin im Augenblick, nehmen Sie teil an einem Treffen mit chinesischen Studenten, wenn ich es vorhin richtig verstanden habe.
Richtig.
Das alles sind eine große Zahl von Beanspruchungen, die haben andere Politiker natürlich auch, aber ich denke, dass das nicht ganz spurlos an Ihnen vorübergeht.
Ja, ich meine, dadurch, dass ich immer so ein bisschen zart beseitet war und immer wieder relativ oft im Krankenhaus lag, das hat mir dann wiederum die Kraft gegeben, aufzustehen, wie das Herr Gentsche mal so schön sagt, und erst recht dann wirklich mitzumischen, weil man eben diese Schwäche jahrelang hatte und das auch zugleich einen wieder sehr stur macht, dass man eben sich nicht unterkriegen lässt. Aber es kommt auch der Moment dazu, dass es natürlich eine Sache dann doch bereut wird, dass man die Ökologie mit dem eigenen Körper nicht so hinkriegt und dass man aber auch drunter leidet in einem sogenannten Privatleben. Das heißt, man opfert sich doch irgendwo dann doch in politischen Dingen auf und man hat nicht die Möglichkeit, sein Leben mit so viel Gedanken zu gestalten, mit so viel Wünschen, wie man das eigentlich möchte. Und ich möchte einfach lernen, das beides unter einen Hut zu kriegen. Denn ich denke auch, dass das, was in der Grünen Partei an Kraft ausgegeben wird, an Energien, das ist für viele Menschen sehr viel gewesen. Und sie müssen sich auch regenerieren können. Und es kommen jetzt immer wieder neue Momente auf uns zu, wo man meint, man kann sich ja gar nicht mehr regenerieren. Und darum muss ich die Balance finden. Und das ist ein sehr schwerer Prozess. Das gebe ich allerdings auch zu.
Sagen Sie noch rasch, worum es geht in Berlin?
In Berlin ist ein Treffen, das erste Treffen der chinesischen Demokratiebewegung, darunter die Studenten, die im Exil jetzt leben, zusammen mit osteuropäischen Dissidenten, wie zum Beispiel Bärbel Bohlei, wie Menschen aus Solidarność. Und wir versuchen, einen Weg zu finden, wie wir uns vernetzen können, wie wir auch die Tibet-Frage mit einbeziehen können, wie wir gewaltfreien Widerstand aufrechterhalten können, trotz der letzten Wahl hier in der DDR. Und auch, dass die chinesischen Studenten am Jahrestag, der jetzt kommen wird, spüren, dass es in Westeuropa doch eine Unterstützung für sie gibt. Denn das hat den Eindruck hatten sie lange nicht mehr. Und dadurch, dass sich jetzt alles wieder lockert mit Hermeskredit, mit Entwicklungshilfe, ist der Versuch sehr wichtig, dass wir zeigen, wir stehen hinter Ihnen, auch wenn es nicht tausende Menschen vor der Botschaft gegeben hat.
Jetzt haben wir natürlich sehr viele Fragen, zentrale Fragen in Ihrem politischen Leben, die in Ihrem Buch auch eine große Rolle spielen, nicht besprochen. Wir haben nicht gesprochen von der Notwendigkeit von Abrüstung, von dem Kampf gegen Atomenergie und deren Einsatz und schon gar nicht vom Kampf gegen Atomwaffen. Das alles muss man halt in Ihrem Buch nachlesen. Aber noch eine letzte Frage, die mich interessiert, weil Sie gerade jetzt auch in Berlin sind und auch in der DDR waren. Teilen Sie meine Ansicht, dass man also von dem Stil mancher Politiker, jetzt dieser neuen Politiker in der DDR-Regierung, auch etwas lernen kann? Ich denke an den Regierungspräsidenten der DDR, der mir einen neuen Stil in die Politik hineinzubringen scheint.
Ja, ich meine, dieser neue Stil natürlich, das war ja unsere Hoffnung. Wir haben ja gedacht, dass vieles, was wir selber gar nicht mehr erleben konnten oder ändern konnten, dass es in der DDR Zeit und Raum und Luft gegeben wird, um eine neue Politik, einen neuen Stil einzuführen. Man hat es zum Teil ja auch versucht in der Volkskammer. Aber es gibt natürlich auch eine ungeheure Angst, in einem Jahr ist alles vorbei, dann werden wir übernommen und dann können wir überhaupt nichts mehr praktizieren an den neuen Ideen, die wir haben. Und ich spüre das schon in Gesprächen mit diesen Menschen, dass sie sagen, eigentlich hatten wir doch jetzt so viel vor und eigentlich haben wir keine Zeit mehr. Und auch dieser neue Entwurf für dieses Grundgesetz, der so unendlich gute Dinge enthält in Menschenrechtsfragen, Recht auf Arbeit, Recht auf Umwelt, das ist alles jetzt über den Tisch gezogen worden und das macht melancholisch. Ich habe hier eine sehr depressive Stimmung erlebt in den letzten Tagen, weil man jetzt merkt, es ist zu schnell, man hat nicht die Möglichkeit, sich einzumischen und es wird von uns diktiert. Und ich denke auch, dass der Stil eines Regierungschefs, wie auch der Umgang mit der Opposition, dass das im Moment Hoffnung bedeutet hatte, dass aber diese nicht mehr lange anhalten wird, weil ja auch die Volkskammer dabei ist, sich relativ bald aus der Geschichte zu bringen.
Wir müssen zum Ende kommen, Frau Pell. Ich danke Ihnen jedenfalls, dass Sie trotz dieser vielen Anspannungen doch noch zum Gespräch zur Verfügung standen. Und danke Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuhören. Am nächsten Sonntag geht es ums Auto. Dieter Seifried hat ein Buch geschrieben, Gute Argumente, Verkehr. Es geht um die längst bekannte Idee, einen autofreien Sonntag einzuführen. Wenn Sie wollen, auf Wiederhören am nächsten Sonntag.